Hallo und herzlich willkommen zum HI-Podcast. Mein Gast heute ist Frank Thelen. Herzlich willkommen, Frank.
Vielen Dank, dass ich beide sein darf.
Frank, wir hatten noch nie die Gelegenheit, einen Podcast miteinander zu machen, was eigentlich gar nicht geht. Wir haben schon über 110 Folgen aufgenommen des Podcasts und noch kein Frank Thelen war dabei. Unser Fehler, wir wollten dich natürlich viel früher schon mal haben, umso besser, dass es klappt. Was ich heute mit dir besprechen wollte, ist, ich möchte eigentlich versuchen, mit dir dem Phänomen Frank Thelen auf den Grund zu gehen und zu verstehen, wie du es geschafft hast. Er schüttelt den Kopf, wir sehen uns per Video, aber das sieht man im Audio nicht. Um zu verstehen, wie du es geschafft hast, der Prototyp, der bekannteste deutsche Investor zu werden. Was glaubst du selber, wie hast du das geschafft?
Also erstmal, das ist für mich ein schwieriges Thema. Erstmal vielen Dank, dass oder das du so einschätzt. Das war nie mein Plan. Und mich bedrückt das auch teilweise, dass ich quasi das Showpony der Startup-Szene auch so ein bisschen bin. Die Höhle der Löwen war einfach da der ganz klare Kickstart, weil auf einmal bist du im Fernsehen mit 4 Millionen Zuschauern und ich hatte ganz viele Profis neben mir, also ein Jochen Schweizer, ein Vural Öger, ein Judith Williams, die kannten alle die Medien rauf und runter und ich bin halt nun mal einfach Startup-Investor gewesen und wusste gar nicht, was da passiert. Also habe ich mir in der zweiten Folge eine PR-Agentur genommen, ja, was ich schon total verrückt empfunden habe. Und das waren gut Leute, die gibt's auch, also heute noch eine gute Agentur, ganz klein, die heißt Mars. Und die haben irgendwann gesagt, Frank, du musst deine Marke verstehen und du musst die aufbauen, du musst für irgendwas stehen. Und dann haben sie gesagt, schreib mal ein Buch. Und so habe ich quasi mit denen zusammen gelernt von Profis, wie Kommunikation funktioniert. Und dass das auch eigentlich positiv ist, weil als Deutscher ist man erstmal immer so, oh, ich will gar nicht so auffallen, es tut mir so leid und dass so viele Kameras und oft so bin ich zu sehen. Und diesen Reflex habe ich immer noch in mir. Aber habe das dann einfach gemacht und da gab es nie einen mega, mega Masterplan. Und dass ich so heute so bekannt bin und so viele Follower habe und den größten LinkedIn-Account und keine Ahnung was, das hätte ich niemals gedacht.
Sag uns doch nochmal die Zahlen. LinkedIn, hast du wie viele Follower jetzt und bei Twitter ungefähr?
Bei LinkedIn habe ich 280.000, das ist schon viel, aber es ist krass, das Engagement. Also jeder Post so 500.000 Views auf einen Business-Post ist schon normal. Das ist echt toll.
Und du hast zwei Bücher geschrieben, Startup DNA und jetzt jüngst 10-mal DNA, das Mindset der Zukunft. Kann man sagen, in welcher Größenordnung die sich ungefähr verkauft haben?
Absolut, da bin ich auch ganz, ganz transparent und entspannt. Das erste Buch haben wir 100, war die erste Auflage 100.000. Das hört sich jetzt für die meisten wahrscheinlich auch nach nichts an. Aber im Buchmarkt leider sind 100.000 Bücher echt sehr, sehr, sehr viel.
Das kann ich übrigens bestätigen, das ist extrem viel. Viele Sachbücher landen bei 5.000 bis 10.000, 100.000 ist sehr viel.
Super, super viel. Und da habe ich mich auch überschätzt, weil ich gedacht habe, hey, die haue ich in Rewe und in Rossmann und keine Ahnung was und ich verkaufe davon ganz viele Bücher. Und das ist leider nicht passiert. Wir haben über die offiziellen Kanäle mittlerweile, glaube ich, so 60.000 Stück verkauft, aber es hat auch viel, viel länger gedauert als gedacht. Wir haben dann aber viel über B2B-Kanäle verkauft, also zum Beispiel auf Events das Buch auch mitverkauft wurde. Und insgesamt trotzdem toller Erfolg, weil viele, viele Wochen Spiegel-Bestseller und so weiter. Aber das zweite Buch, 10x-DNA, sind wir dann vorsichtiger angegangen, war die erste Auflage 25.000 und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 50 oder 60.000 und die sind auch alle verkauft und seit dem Start ist es auf der Spiegel-Bestsellerliste. Auch da haben mich wieder alle für verrückt erklärt und gesagt, wie soll es denn gehen, wenn du keinen großen Verlag dahinter machst? Du musst mit Random House oder mit keine Ahnung wem verhandeln und dann müssen die dich promoten. Und das zweite Buch habe ich komplett im Eigenverlag gemacht, weil die Verlage einfach nicht das Design haben wollten. Das kostet ja viel Geld. Ich wollte ein hochwertiges Design haben, ich wollte einen hochwertigen Druck haben. Ich habe viele Dinge anders gemacht. Und jetzt schreiben die großen CEOs mir und sagen, kannst du mal einen Workshop bei uns machen, wie man Bücher vermarktet? Also da muss man oftmals auch einfach sich zutrauen, Dinge anders zu machen. Es hat funktioniert.
Und wenn wir nochmal auf den Buchmarkt schauen, weil das vielleicht für einige unserer Hörerinnen und Hörer auch interessant ist. Als Autor bekommt man normalerweise 10-12% Honorar des Ladenverkaufspreises für Hardcover. Für die Taschenbücher ist es ungefähr die Hälfte. Bei E-Books und bei Hörbüchern ist es ein bisschen höher. Aber es bleiben diese 10-12%, die man bekommt. Du hast es im Selbstverlag verlegt. Das heißt, du hast Geld ausgegeben für die Gestaltung des Buches, für die hochwertige Ausstattung des Buches. Aber auch für den Vertrieb, für die Werbung und bist voll ins Risiko gegangen. Und das lohnt sich für dich? Abseits vom PR-Effekt?
Also der PR-Effekt erstmal von Büchern ist gigantisch. Das habe ich auch total unterschätzt. Also wie du gerade gesagt hast, hey, du bist das vielleicht das Gesicht der deutschen Startup-Szene oder so. So ist das ja nicht ganz. Ja, mich kannten ein paar Leute, aber ich konnte jetzt auch nicht in jede Fernsehshow, die ich wollte. Aber das hat das Buch total verändert. Und das habe ich vollkommen unterschätzt. Weil du auf einmal ein Buch geschrieben hast, bist du wer. Obwohl du ja vorher auch immer das Gleiche gemacht hast. Man sieht das gerade im sehr positiven Sinne, wo du ja auch gestern warst, bei einer guten Freundin von mir, Verena Pauster, die auch im gleichen Verlag, wo ich mein erstes Buch verlegt habe, da habe ich Kontakt hergestellt, publiziert hat, Murmann Publishing. Verena hat es geschafft, durch dieses Buch wirklich aktuell, glaube ich, in jeder Zeitung zu sein. Und das hat sie, obwohl sie eine super starke und tolle Frau ist, vorher so nicht geschafft. Aber weil sie jetzt dieses Buch veröffentlicht hat, oder weil ich damals das Buch veröffentlicht habe, werden die auf einmal viel mehr, kommst du zu großen TV-Shows, du kommst in die großen Morning-Sendungen, du bist in allen Podcasts. Also der Vermarktungshebel über ein Buch, der ist enorm und den habe ich total unterschätzt.
Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Gerade in der digitalen Zeit ist es wichtig, mit einem längeren Text zwischen zwei Buchdeckeln zu erscheinen. Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird das, weil man auf Neudeutsch sagt, man Thought Leadership antritt, weil man unter Beweis stellt, dass man ein Thema mal von vorne bis hinten gedacht hat. Man kann sich reiben an den Thesen, man kann sie für richtig oder falsch halten, aber man beweist die Ernsthaftigkeit seiner Beschäftigung mit einem Buch und das zahlt sich gerade im digitalen Zeitalter aus. Das ist auch deine Beobachtung.
Total. Ich finde es überbewertet, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt da erfolgreich mit meinen Büchern und so. Aber das ist eigentlich überbewertet. Also wie krass das ist, weil man ein Buch geschrieben hat, auf einmal auch diese Medienpräsenz jetzt in letzte Woche und letzten Tagen von Verena, freut mich von ganzem Herzen. Also super, super cool. Aber die war ja auch vorher toll. Also wie stark da so Bücher so einen Hebel geben, das ist total krass, finde ich eigentlich zu stark. Also jeder, der Interesse daran hat, mehr Marke aufzubauen, mehr stattzufinden in den Medien, muss ich einfach sagen, Buchschreiben ist da das krasseste Werkzeug, was ich so erlebt habe.
Nun interessiert mich ganz besonders, Frank, deine Arbeit als Investor hinter oder abseits oder vor, je nachdem, wie man es sagen möchte, der Funktion als eine öffentliche Figur. Weil du bist in der Höhle der Löwen und du weißt natürlich aus dem normalen Investitionsgeschäft, viele wissen das ganz genauso wie wir beide, dass man sehr häufig mit ziemlich abstrakten Geschäftsmodellen und auch mit ziemlich nicht anfassbaren Gütern zu tun hat. Du hast investiert in Wunderlist beispielsweise damals, in Kaufda. Das sind Produkte, die man in einer Fernsehshow nicht richtig vorstellen kann, weil man sie nicht zur Tür reintragen kann, weil man sie nicht anfassen kann. Bei Höhle der Löwen hast du es vor allen Dingen mit Dingen zu tun, die haptisch sind, sonst macht das im Fernsehen nicht besonders viel her. Wie ist dein Eindruck als Juror bei Höhle der Löwen? Ist das ein Subset der Investitionstätigkeit? Hat das mit deinem realen Leben als Investor was zu tun?
Erstmal ja, die Show, also es muss mehr auch mal so eine Biosuppe, ein Eis und irgendwas bringen, damit man das versteht. Aber mittlerweile ist die Show so weit gewachsen, dass ja zum Beispiel Banking-Apps, wir hatten eine Lern-App, wir hatten eine Mathe-App, also wir hatten auch schon digitale Plattformen jetzt, auch teilweise Blockchain-Lösungen, also die einen Teil Blockchain beinhalteten, auch in der Show. Also da ist die Show wirklich stark gewachsen. Aber kann ich da wirklich 100% kompetent investieren? Nein, weil ich zum Beispiel, ich kann keinen Source-Code lesen oder so, oder ich brauche ja auch ein größeres Team normalerweise. Also das ist ein Spagat für die Sendung, aber den sie schon ganz gut geschafft hat. Hat das was mit meinem Tun als Investor zu tun? Nein. Deswegen bin ich ja auch aus die Höhle der Löwen ausgetreten, weil ich mich wirklich auf tiefgreifende Technologie konzentrieren will. Das heißt, wir haben angefangen mit Lilium Aviation, das ist ein elektrisches Flugzeug. Dann haben wir einen Wärmespeicher auf Nanotechnik.
Wie wir auch im Podcast hatten übrigens vor ein paar Wochen.
Ja. Ja, also unfassbar das Team und so. Jetzt sind wir 600 Leute, wir haben sehr viel Geld geraced. Wir machen einen Energiespeicher, Large Scale auf Nanotechnologie. Wir schießen Satelliten, also wir haben viele, viele Satelliten schon im Weltall mit Endurosat. Wir machen ernsthafte künstliche Intelligenz mit SmartLane und wir werden in den nächsten Wochen auch noch andere wirklich Deep Tech Deals announcen. Also wir sind jetzt komplett fokussiert auf tiefgreifende Technologie, um hoffentlich Substanz aus Europa heraus nochmal aufzubauen. Und das passt nicht in die Höhle der Löwen. Da kannst du keinen Large-Scale Energy Storage oder so reintun. Da muss man sagen, das geht nicht mehr. Und aus diesem Grund, weil ich mich auf diese Technologie konzentrieren will, bin ich dann auch schweren Herzens, weil es ein tolles Team ist, eine tolle Show, ich bin sehr dankbar, ausgestiegen.
Hast du das Gefühl, dass dein persönlicher Dealflow besser geworden ist durch die Bekanntheit? Also nach dem Motto, ich schick's mal dem Fran Thelen, das haben wir ja bei den USA oft gesehen, bei Investoren wie Ashton Kutcher oder so, ja, die man einfach gerne einlädt, weil es was bringt, weil es Reputation für die Startups-Teams bringt, wenn die mit dabei sind.
Nicht wirklich. Also in diesem Deep-Tech-Bereich, da bin ich auch mehr bei der TUM, KIT, Aachen, Delft, da bin ich unterwegs und versuche da dann quasi nochmal eine völlig andere Kommunikation auch zu platzieren, damit die Leute uns ernst nehmen. Das hilft, diese Partnerschaften, dieses Dasein vor Ort, dafür auch das Buch 10x-DNA versus Startup-DNA. Also wenn du mir sagst, meine Zukunft ist halt 10x-DNA, wo ich Quantencomputer, KI und so weiter, diese Blockchain, die ganzen Themen erkläre. Natürlich nicht unendlich tief, aber schon in einer gewissen Tiefe, sodass man sie versteht. Und da bringt die Höhle der Löwen und eine breite Bekanntheit gar nichts. Was die Leute hier schicken, ist irgendwelche Energy Drinks und keine Ahnung was, die einen einfach gar nicht interessieren. Wo es nachher hilft, ist im Deal-Abschluss. Weil dann die Teams schon sehen, dass wir ein Netzwerk haben, was so in Europa selten ist. Wir haben halt direkten Zugriff auf die meisten der DAX-CEOs. Ich kenne die meisten der Minister. Es ist ein Jahr, jahrzehntelanger Aufbau gewesen von vertrauensvollen Kontakten. Wir haben gute Finanzierungsrunden, nicht nur bei Lilium, gezeigt, sowas können wir. Wir haben einen Prinz von Liechtenstein jetzt als engen Kooperationspartner gewonnen, der mit seiner LGT-Bank viele 100 Milliarden verwaltet. Also wir, das bringt dann nachher Abschluss was. Aber werden hier quasi fein selektiert irgendwelche Deep-Tech-Deals, weil ich will beim Frank sein. Nein, das können die Leute nicht einschätzen. Die schicken Grills und Energy-Drinks und keine Ahnung was für eine Scheiße. Also das ist eher frustrierend.
Du hast ja ganz früh deine Berufung als Investor gefunden oder zumindest als Technologe, der unternehmerisch tätig sein will. Ich glaube, du hast mal Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studiert, hast dann aber abgebrochen, hast dein erstes Unternehmen Software Solutions aufgebaut und bist dann relativ schnell nicht nur als Technologe in Erscheinung getreten, sondern eben auch als Investor. Eines der Produkte, das du dann im Laufe der Zeit entwickelt hast, war Scanbot, eine der ersten und erfolgreichsten Scan-Apps für das iPhone. Bin ich übrigens auch von Anfang an, glaube ich, Kunde gewesen. Ohne diese Scanbot-Lösung kann man gar nicht richtig leben oder zumindest nicht richtig arbeiten. Wann hat dich das erste Mal gepackt, der Gedanke, dass du Unternehmer sein kannst? Wie ist das losgegangen bei dir?
Also ich glaube, das ist ein, im Positiven, jetzt mit Covid natürlich schwierig, ein Virus. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich die Welt verändern kann. Auch wenn es nur im Kleinen ist. Aber ich saß zum Beispiel da und habe damals so beim Modem noch so Mailboxen aufgebaut. Damals gab es kein Internet, was die Welt umspannt hat, sondern es gab nur Direkteinwahlknoten. Und ich habe dann Blueboxing gemacht. Das ist, dass man quasi auf eine Telefonleitung geht und Signale reinschickt, die man vielleicht nicht reinschicken sollte. Und dann war man kostenfrei mit den USA verbunden und ich konnte Daten hin und her schicken. Danach haben wir uns mal eine Bank eingewählt, was man so nicht vielleicht sollte. Und ich habe halt gelernt, der kleine Frank, den keiner ernst nimmt, der nicht mal Abitur hat und der sicherlich auch nicht der Superchecker in der Schule und so war und super beliebt, der hat auf einmal Macht. Der kann irgendwie der kann was bauen und was machen, was cool ist. Und daraus habe ich dann einfach Produkte gebaut. Also ich habe halt ein Blueboxing und so angefangen, was vielleicht nicht okay ist. Aber ich habe dann halt einfach immer weiter Produkte gebaut und habe gesehen, ich kann das verändern. Und dann habe ich CD-ROM-Produktionen gemacht, dann habe ich keine Ahnung was gemacht. Und dann, damit war dann dieser Virus in mir entfacht, dass ich die Dinge nicht akzeptieren muss, wie sie sind, sondern irgendwas Neues aufbauen kann.
Das hat übrigens Steve Jobs mal wunderbar ausgedrückt. Ich glaube, das kommt in der Walter Isaacson-Biografie vor. Steve Jobs hat gesagt, wenn man als Kind auf die Welt kommt, dann sieht man Bäume und Flugzeuge und elektrisches Licht und Ameisen. Und weil man alles vorfindet, wenn man geboren wird, hält man alles für gleich alt. Aber im Laufe der Zeit merkt man, dass evolutionär gesehen die Ameisen, die Elefanten viel länger auf der Welt sind als die Flugzeuge und das elektrische Licht. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann denkt man sich, Moment, die Welt ist ja gar nicht abgeschlossen, so wie ich sie vorgefunden habe, sondern irgendwann hat Edison die Lampe dazu gesetzt und haben die Brüder Wright das Flugzeug dazu gebaut. Also kann ich selber was dazu bauen. Also die Wahrnehmung der Welt als ein dynamisches statt ein statisches Gebilde, sagt Steve Jobs, hat ihn zum Unternehmer gemacht. Das war bei dir ähnlich, wenn ich das verstehe.
Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, bei mir war es natürlich dann noch einfacher als bei ihm, weil als er gestartet ist, war das ja noch schwerer, glaube ich, Unternehmer zu werden. Bei mir gab es ja nachher schon, und heutzutage ist es noch einfacher, weil du hast AWS und irgendwie Social Media und, also ja, aber genau das, das war die Idee und ich glaube, sie war aber für Steve Jobs sehr, sehr viel schwieriger als zu meiner Zeit und zu meiner Zeit schwieriger als heute, weil man halt immer schneller und effektiver Prototypen bauen kann, vermarkten kann und so, also ja, aber das ist die Grundidee.
Du bist Jahr 1975, ungefähr 20 Jahre jünger als Steve Jobs, also der Unterschied, den du beschreibst, der ergibt sich aus der Technologie und aus der Reife des Ökosystems. Wenn du jetzt auf Deutschland als Technologiestandort, aber auch als Venture-Kapital-Standort schaust und zurückblendest vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, als wir eigentlich gar nichts gebacken oder sehr wenig gebacken bekommen haben. Du als Einzelner vielleicht schon, aber das Land als solches noch nicht so richtig viel. Es war noch nicht mal richtig möglich, eine Seed-Runde vernünftig zu schließen. Das hat sich geändert. Wo stehen wir heute aus deiner Sicht?
Aber zur Blickweise, auf der einen Seite hat sich sehr viel getan. Wir haben sowas zum Beispiel jetzt nur als einen kleinen Baustein, sowas wie die Höhle der Löwen. Wir haben ein Primetime-Fernsehformat, das über Startups spricht. Wir haben eine Digitalministerin, wir haben eine Angela Merkel, eine Bundeskanzlerin, die sich regelmäßig mit Startups austauscht. Wir haben einen Startup-Verband, wir haben einen Hightech-Gründerfonds, der über 600 Startups finanziert hat und wir haben mehr Venture-Capital-Fonds als jemals zuvor. Wir haben Bücher, ob es ein Florian Geschwandner, eine Verena oder meine ist. Also dieses Thema Startup ist heute angekommen in der ob es Primetime, Kanzleramt oder wo auch immer ist. Und Oliver Samba zum Beispiel, der jetzt mit Rocket meiner Meinung nach echt auch einen ganz, ganz bösen Schritt da macht, war
weil er von der Börse runtergeht oder was meinst du
da? Ja, das ist nicht okay, was er da macht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber er war so der Startpunkt, der quasi in Berlin das Ecosystem gebaut hat. So, und dann darauf ist dann alles jetzt entstanden. Was uns jetzt aber fehlt, ist eine Ernsthaftigkeit, große Dinge zu bauen. Weil das ist, natürlich sind diese ganzen kleinen Dinge toll. Und ich selber habe ja auch noch nie in meinem Leben was wirklich Großes gebaut. Aber das ist das, was nachher auf der Weltpolitik wichtig ist, dass eben nicht nur Amerika und China, dass denen alles gehört, ob das Video, ob das Cloud ist, Smartphone und so weiter, brauche ich nicht alles zu erzählen, sondern dass wir aus Europa heraus, wo wir diese ersten Schritte gegangen sind, jetzt auch mal ernsthaft etwas Großes bauen. Und da fehlen uns die großen Checks. Also wer geht heute hin, wie es nun mal in diesen beiden großen Ecosystemen Standard ist, fast, wollte ich jetzt gerade sagen, wie im Drink in einer Bar, 100 Millionen ist da kein Problem. Also das wird da jeden Tag entspannt geschrieben und das kann man auch mal so einfach bekommen. Für uns sind das unfassbar große Dimensionen im Ecosystem und ich selber habe ja solche Geldmengen heute leider auch noch nicht liquide verfügbar. Das ist das, wo Europa wirklich hinten dran ist und dadurch entsteht dann halt ein MyTaxi, heute FreeNow, und wir hatten einfach nicht die Follow-on-Fundings. Wir waren früher, wir waren, glaube sogar besser.
Du warst bei MyTaxi mit investiert?
Ja, ich war der Nick Neves ist der Gründer und also wir waren einer der ersten, wenn nicht der erste Investor, haben das ganze Backend mitprogrammiert, mein CTO, sie waren dabei, wir haben dann die Finanzierung mit der Telekom gemacht, aber dann habe ich halt auch gesehen, wie der Nick Neves ein super Gründer ist, wir haben ein super Produkt, aber dann wurde auf einmal über Cost-Cutting im Board-Meeting gesprochen, anstatt halt mehr Geld rein, also und Uber hat halt unendlich Finanzierung bekommen. Das sieht man heute auch noch, wenn du so ein Lilium Aviation, das ist ja öffentliche Information, hat viele hundert Millionen bereits geraced. Und da ist auch Niklas Zennström dabei, der heutzutage auch echt ein guter Freund von mir geworden ist, der Skype-Gründer. Da ist ein Max dabei, also aus Liechtenstein, aber da ist auch sehr viel Tencent dabei, der ein super toller Partner ist. Und da ist eben kein klassischer deutscher Venture Capitalist mit dabei, der auch mal 100 Millionen dazugelegt hat oder 50 Millionen. Und das sieht man ja auch bei den anderen großen, erfolgreichen Startups in Deutschland oder in Europa, die paar, die wir haben, dass da dann halt die US oder China die großen Checks schreibt oder ein Softbank jetzt mit Massasun und eben nicht die deutschen VCs. Also die gibt es einfach nicht in diesem Later Stage und das fehlt dem Ecosystem meiner Meinung nach ganz bitter. Klar, es gibt auch kein IPO-Market, nächstes Problem. Aber wir sind gut im Seed-Bereich. Wir haben das Thema jetzt ins Kanzleramt und ins Primetime-Fernsehen und sonst wohin gesetzt. Wir haben tolle Unis, aber uns fehlen jetzt die relevanten Unternehmen.
Nochmal auf MyTaxi zurück, eines meiner Lieblingsbeispiele, weil MyTaxi, du hast das alles aufgezählt, hat nicht nur viel weniger Funding bekommen als Uber, aber ist auch noch anderthalb Jahre älter als Uber, wurde also gegründet, anderthalb Jahre bevor Uber gewonnen. Also MyTaxi hatte von Hamburg aus die Chance, das Uber weltweit zu werden. Eigentlich ist Uber, könnte man fast sagen, ein Klon von MyTaxi.
Und heute wir waren ist sogar es in den USA. Wir waren sogar vor in USA. Uber in den USA, genau.
Und heute ist es FreeNow in einem deutschen Automobilkonzern sozusagen eingeparkt als eine Usability-App, die man so halt noch oben drauf schraubt, aber eben nicht die Weltplattform für Transport, die Uber werden kann. Nicht nur für Personentransport, sondern auch für guter Transport.
Und diese DNA, sorry, ganz wichtig, diese DNA, diese Denke, dieses, wie komme ich wirklich an viele hundert Millionen Funding, das ist genau das, was wir in unsere jetzigen Startups hoffentlich, daran arbeiten wir hart, einbringen, damit wir diesen Fehler nicht bei MyTaxi uns nicht nochmal passiert, sondern dass unsere nächsten Startups, wenn sie dieses Potenzial haben, es auch ausleben können.
Aber das Geld, das ist ja das Frustrierende, ist da. Es liegt in den großen Kapitalsammelstellen, bei den Lebensversicherungen, bei den Rückversicherungen, überhaupt bei den Versicherungen. Es liegt auf Familienunternehmen, es liegt auf vielen Bankkonten.
Susanne Klatten.
Ja, die alle sich nicht erwärmen können, in Fonds zu investieren. Wie laufen die, aus deiner Sicht, die Fundraising-Gespräche für Fonds? Ist das nach wie vor schwierig, deutsche Family Offices und Mittelständler dazu zu bewegen, in einen Fonds zu investieren?
Ja, weil die sind nicht so stark engagiert. Ich selber wir haben uns ja bewusst dagegen entschieden, andere Leute bei uns mitmachen zu lassen in unserem Fonds. Das ist ein großen Teil unser Geld oder befreundetes Geld.
Freigas Capital ist das deine Firma, richtig?
Freigas Capital. Genau.
Wir machen es mit Freigas. Das ist nur euer eigenes Geld, das ist nicht Geld von Dritten.
Genau. Und also wir haben uns bewusst gegen diese klassische, ich mache LP, Fundraising und so weiter entschieden. Aber ich habe das Fundraising für unsere Startups gemacht. Also es gab viele Kamingespräche, Abendessen und auch immer sehr freundlich und sehr offen empfangen mit den Namen, die einem dazu einfallen würden. Aber da fehlt der Mut, dann wirklich mal zu sagen, ich unterstütze dich jetzt, New Space, also zum Beispiel Space-Technologie oder Lilium oder was auch immer, mit 50 Millionen mal zu machen. Und das sind ja Menschen oder Familien, mit denen man sich da austauscht, die 50 Millionen jetzt, ehrlich gesagt, das stört die jetzt nicht unendlich. Ne? Also 50 Millionen ist für die wirklich Beträge, auch die sie haben. Und da fehlt in Deutschland meiner Meinung nach noch der Mut, der Ruck, das Wissen, Bewusstsein, Handeln. Also sich bewusst zu sein, wenn wir jetzt nicht alle endlich Gas geben und wirklich versuchen, ernsthaft technologische Champions aufzubauen, dass wir dann auch in ein Problem reinlaufen. Das habe ich noch nicht erlebt und deswegen werden da nicht, sage ich mal, sehr progressiv Schecks geschrieben. Im Gegensatz zu einem Tencent, der mittlerweile nach meinem Wissen der größte Venture Capitalist der Welt ist, also noch größer als Softbank ist. Tencent, wenn die Potenzial sehen, zack, sind die drin. Das machen die sehr progressiv. Das fehlt mir.
Wenn man jetzt mit den Family Office redet oder mit den Mittelständern, bekommt man ja auch Antworten. Und ich mache das sehr häufig. Und die Antwort lautet, würden wir eigentlich ganz gerne machen, aber die Performance ist noch nicht gut genug. Das kommt noch nicht genug Geld zurück. Außerdem ist es sehr, sehr schwierig, Wissen, Knowledge, Kontakte aus den investierten Firmen rauszuholen, in das Stammgeschäft zu überführen. Das sind so die beiden Hauptargumente, die ich immer höre. Das mag sein. Allerdings ist das ja auch nicht der Hauptgrund für Investitionen. Es geht ja nicht darum, das Alte mit dem Neuen zu verbinden, sondern es geht eigentlich darum, das Neue zu machen. Auf der Makroebene geben Sie recht. Auf der Mikroebene hört man häufig dieses Abwarten. Da müssen wir erstmal schauen. Die müssen sich da unter Beweis stellen. Das hat den Charakter eines Henne- und Ei-Problems. Weil wenn diese Denke vorherrscht, fließt wenig Geld rein. Wenn nicht Geld reinfließt, dann fliegen eben keine Unicorns und werden nicht weltweit berühmt, was wiederum dann wieder als Argument herangezogen werden kann, eben nicht zu investieren. Wie kann man diesen Zyklus unterbrechen? Wie können Erfolgserlebnisse für 100 Millionen Tickets produziert werden, die dann tatsächlich einen Sog entfalten, statt dass man immer drücken muss?
Ja, du beschreibst ja gerade meine aktuelle Lebensaufgabe. Also das ist das, was natürlich mit ganz vielen anderen, und ich kann ja nur ein kleines Puzzleteil zu beitragen, aber genau das ist mein Job. Also das sehe ich als meinen Job. Was kannst du machen? An den Unis Talente finden, die dann Geschäftsmodelle haben, die das Potenzial haben zu skalieren, wie zum Beispiel so ein Energy Storage, was einfach 10-mal günstiger und besser als aktuelle Batterietechnologie ist, oder halt einen elektrischen Jet oder was auch immer. Dann das Team mit denen zusammen aufbauen und zu sagen, wie kannst du hier wirklich Top-Talent reinbringen, einen Masterplan zu erstellen, der nicht direkt auf Umsatz aus ist, sondern halt langfristig in 5 bis 10 Jahren groß und bedeutend wird. Und dann Leute wie zum Beispiel ein Prinz Max dafür begeistern, dort mal die ersten 10, 20, 50 Millionen einzuwerfen und dann zu zeigen, dass funktioniert und dann wieder ins Fundraising zu gehen. Und das ist das, was wir versuchen und was wir jetzt hoffentlich neben Lilium, wo das ja schon relativ weit geglückt ist, noch mit anderen Startups zu zeigen. Und deswegen sitze ich auch oft mit den großen Familienunternehmen zusammen. Aber bisher haben die halt eben nicht so reagiert, wie ich mir das erhofft hatte.
Aber du gehst doch dann von einem solchen Abendessen, von einer solchen Konferenz irgendwie frustriert nach Hause, oder? Du fährst doch dahin immer, nein?
Mega frustriert, weil vor allen Dingen, ich habe ja jeden Euro ungefähr, den ich habe, den haue ich wieder zurück, ja, weil ich brauche nicht irgendwie noch ein größeres Haus oder klar, ich kaufe mir ein neues iPhone, einen neuen Tesla, dann ist gut und ich hau die Kohle da wieder rein und wenn ich, kriegst du jedes Jahr 2 Milliarden Tantieme oder was, oder Dividende. Also, mach doch mal 100 Millionen jetzt da rein. Also, ja, das ist echt frustrierend, wo ich nicht verstehe. Und vor allen Dingen sehe, dass zum Beispiel ein Jack Dorsey oder was auch immer. Also, es gibt ja diese ganzen, die Google Founder, die SAP Gründer übrigens auch, die finde ich auch, machen das, Hasso Plattner und so, die machen das echt gut. Die geben das Geld zurück. Aber es ist so selten, diese Idee zu sagen, jetzt habe ich 1 Milliarde oder 200 Millionen, jetzt haue ich mal 50 Millionen in 10 Millionen Schein zurück ins System rein. Das frustriert, das sehe ich irgendwie nicht.
Und lässt du die Leute, wenn du mit ihnen redest, an der Frustration teilhaben? So total. Wie jetzt gerade?
Ja.
Du haust mal am Tisch, was sagen die dann? Das ist ja nicht der Ton, den die normalerweise gewohnt sind. Was sagen die? Wirst du nie wieder eingeladen oder?
Ganz im Gegenteil, ich werde immer wieder eingeladen. Also jetzt, zumindest gefühlt. Aber, ich überlege mal, ob ich nochmal hingehe. Weil ich halt sage, jetzt war ich schon 3-mal bei euch. Und ihr wollt noch eine IHK-Präsentation und noch das, weil ich bin ja natürlich auch irgendwo dann ein bekanntes Gesicht und ich bin ja auch so ein bisschen unterhaltsam vielleicht. Das heißt, gerne immer für Keynotes und keine Ahnung was, aber ich sag, das will ich alles gar nicht. Ich will mit euch einfach Geschäfte machen. Ich will euch hoffentlich gute Returns bringen. Ich brauche Geld für kluge Köpfe in Europa und wir brauchen jetzt mal eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, eine Basis, auf der wir Deals durchschieben können. Und das ist das, was ich will. Und ja.
Und was du hörst, ist, ja, finden wir auch, Herr Thelen, aber bitte nächsten Dienstag nochmal wiederkommen. Die eine Präsentation brauchen wir noch und so geht's ewig weiter.
Genau.
Okay. Ja. Wie oft hast du schon auf gepackten Koffern gesetzt und gesagt, ich habe die Nase voll, jetzt auf nach Palo Alto, mein neuer Lebensmittelpunkt oder Shenzhen?
Nein, habe ich noch nie, weil ich mich in Deutschland wohlfühle und ich auch Realist bin, wenn ich da in Shenzhen oder in Palo Alto ankomme, und ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, ich habe ja graue Haare, was man hier nicht sieht, da bin ich ja nobody. Also man muss auch schon fairerweise sagen, dafür, dass ich noch gar nicht so viel erreicht habe, habe ich natürlich ein tolles Netzwerk und tolle Möglichkeiten in dieser Amateurliga quasi hier in Deutschland. Und wenn ich jetzt quasi vielleicht, wenn man so nennen will, als guter Stürmer der Amateurliga in die Champions League gehe, da darf ich ja maximal Balljunge sein. Da muss man auch fairerweise sagen. Deswegen ist er auch jetzt nicht so mega sexy für mich jetzt nach
San Francisco zu siegeln. Damit beschreibst du, das stimmt wahrscheinlich sogar und das gilt auch für uns alle. Damit beschreibst du aber genau die Opportunitätskosten, die das hierbleiben hat. Weil es gibt genug Deutsche, die deutsche Diaspora im Silicon Valley ist eine der größten Diasporas überhaupt. Das sind Leute, die gesagt haben, ich bin nicht mehr bereit, die Opportunitätskosten persönlich dafür zu bezahlen, für ein System, das ich von innen einfach nicht verändern kann. Ich habe es 4 Jahre versucht, jetzt gehe ich rüber. Und wenn ich die MyTaxi-Gründer noch in Erinnerung habe, auch die sind mal an den Punkt gekommen, wo sie sich gesagt haben, mache ich doch mal drüben. Und im Silicon Valley gibt es genug Leute, deutscher Abstammung oder deutschen Passes, die sagen, total, ich mache das nicht mehr mit, weil ich zahle dafür einen Preis. Ich gehe jetzt nicht als Balljunge, aber vielleicht sozusagen erstmal als Ersatzbank Spieler in die erste Liga, aber immerhin erste Liga. Und da möchte ich mitspielen. Und das beeinflusst Lebenslauf, weil es Erfahrung beeinflusst, total, weil es den Track Record beeinflusst, weil es wesentlich größere Tickets sind und dann stehen dann andere Sachen. Und Frank Thelen hätte in einer parallelen Welt ein anderes Leben leben können. Das gilt für jeden von uns. Frage, die auch mich persönlich immer wieder beschäftigt. Wie gehst du damit um? Du bleibst eisern hier.
Ich bleib eisern hier, weil ich hier glücklich bin und weil auch ernsthaft ich daran glaube, dass wir ein starkes Europa brauchen. Und ich versuche mal ein kleines Puzzleteil für Europa beizufügen. Und ich kann aber auch total verstehen, wenn einer da hingeht, ja, und so einfach sagt, ich ärgere mich nicht mit diesem System hier, habe ich auch no bad feelings. Also da sage ich jetzt nicht, du Böser, du verlässt uns, sondern das kann ich verstehen. Aber für mich gab es das nie. Du musst sehen, wo ich herkomme. Ich komme jetzt nicht von der WHU oder von irgendeiner Elite-Uni, sondern ich habe kein Abitur, kein abgeschlossenes Studium. Und dass ich heute irgendwie in kluge Köpfe investieren darf, sage ich mal, da habe ich schon relativ viel Glück gehabt, überhaupt das so machen zu dürfen. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, ja Frank, aber deine Schecks sind immer noch so klein und du hast jetzt erst ein oder zwei Unicorns. Was ist da los? Also fair enough, ich bin auch immer gern sportlich, aber ich versuche jetzt auf dem Level erstmal in Europa stabil zu spielen.
Vielleicht letzte Frage, Frank. Was könnte denn die Politik tun? Ich finde es sehr spannend, dass du bisher das Wort Politik noch gar nicht so richtig erwähnt hast, weil was du beschreibst, ist eigentlich gar nicht so sehr das Problem der Politik, sondern das steckt in den Köpfen der Leute, die das Geld hier haben.
Ja.
Das finde ich auch gut und richtig, dass man darauf den Scheinwerfer richtet, weil darum geht es. Ja. Aber trotzdem, wenn jetzt die Politik handeln müsste oder wenn du selber handeln könntest, angenommen, du würdest Digitalminister werden in der nächsten Bundesregierung, was könnte man denn tun?
Unter Verena als Kanzlerin wäre ich dann der Digitalminister.
Das geht nicht, weil den Job habe ich schon, Frank. Das muss ich dir sagen.
Okay.
Unter Verena als Kanzlerin würde ich auch als Digitalminister sofort antreten.
Okay, sehr gut. Also ich glaube, sie wird das, by the way. Aber gut, das ist ein anderes Thema jetzt. Aber also was würde ich tun? Ich glaube, dass das, was ich tun würde, geht nicht. Also, weil ich bin nicht so kompatibel mit der Demokratie. Weil du weißt ja dann zum Beispiel, du musst wirklich konsequent digitalisieren. Zum Beispiel würde ich Papier für Geschäftsprozesse innerhalb von 18 Monaten verbieten. Ich würde einfach sagen, jeder Geschäftsprozess in Deutschland darf Stichtag ab jetzt in 18 Monaten kein Papier mehr beinhalten. Damit würdest du die Digitalisierung konkret meiner Meinung nach voranbringen. Nur, das geht ja nicht. Also die Leute, ich weiß nicht, was
geht. Der Bundestag kann das beschließen.
Ja, aber
es gibt ja auch eine Gurtpflicht und eine Helmpflicht für Motorradfahrer. Der Bundestag könnte das beschließen. Die Branche könnte abgefunden werden. Man hat Atomkraftwerke geschlossen und den Atomkraftwerkebetreibern einfach eine Entschädigung gezahlt. Genauso könnte man den Papierfabriken sagen, gut, wir machen euer Geschäft dicht und jetzt gibt es dafür eine staatliche Entschädigung. Es höhere Gut rechtfertigt und bezahlt das.
Ja, wobei das müsste ja meiner Meinung nach nicht mal geben, weil, sorry, wenn sich ein Business ändert, kann es ja eigentlich sein, dass der Staat das bezahlt. Also, aber weil es gibt ja jetzt keinen, wir würden ja jetzt nicht ein Atomkraftwerk, was wir, glaube ich, vorher brauchen, für alle abschalten, sondern einfach sagen, wir digitalisieren und dass dann weniger Papier da ist. Ist so, aber auch, vielleicht sollen die auch eine Abfindung bekommen. Aber das würde ich machen. Ich würde gar kein Digitalisierungsministerium dann mehr machen, sondern ich würde direkt ein Technologieministerium machen. Und dort würde ich den Baukasten der Zukunft, wie ich ihn jetzt mal genannt habe, das ist das, was man kennt, Blockchain, 3D-Druck, KI, 5G und so weiter, mit jeweils kleinen Kompetenzteams hinterlegen, die sich dann überlegen, wie kann ich diese Technologien, die nun mal da sind weltweit, in Deutschland, in Europa voranbringen. Dazu wird es dann auch große Fördertöpfe erstmal geben müssen. Übrigens, das Silicon Valley ist meiner Meinung nach aus der Mondlandung entstanden und ist auch komplett öffentliches Geld gewesen, das tolle Ingenieure mit einer 10x-Senke, die ein Deutscher übrigens erfunden hat, nach vorne gebracht hat. Sowas bräuchten wir jetzt auch. Wir bauen ein Hyperloop-Netzwerk, wir bauen einen Quantencomputer, wir machen keine Ahnung was und da gehen jeweils 50 Milliarden rein. Und aber all das, was ich jetzt hier gerade erzähle, würde ich ja nicht durchkriegen. Also da sagt er, es geht ja nicht. Also selbst als Kanzler wahrscheinlich könnte ich das nicht, weil ich einfach nicht die Mehrheiten kriegen würde.
To be discussed. Da bin ich etwas optimistischer. Ich glaube, wenn man charismatische Persönlichkeiten an die guten Plan vorlegen und vorschlagen, dass der Hyperloop für Deutschland wirklich sinnvoll wäre und andere Projekte, die du genannt hast, dann könnte man es vielleicht durchkriegen. Also kein Grund aufzugeben und so wie ich dich ansehe und so wie ich dich kenne, gibst du nicht auf.
Nein.
Frank, das war hochspannend. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank an dich. War echt super.
Und das war Frank Thelen, der Investor. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Dabeisein.